Ja, hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel? Heute sprechen wir über die Spiele, die im September 2024 erschienen sind. Und das tun wir heute nicht mit Christian Alt, denn der muss seine Corona-Erkrankung auskurieren, sondern das tue ich heute nur mit dem lieben Manu. Hallo Manu.
Schönen guten Morgen, gute Besserung an Christian Alt und natürlich auch ein Hallo an dich, Christian Schiffer.
Hallo. Ja, wir haben tatsächlich einen neuen Gürtelträger. Wer hätte das gedacht? Es war super, super knapp. Tactical Breach Wizards mit 25% vor Star Wars Outlaws mit 24% und der bisherige Gürtelträger Cozy Space Survivors hat immerhin noch 10% geholt. Das ist eines der knappesten, also nicht nur eines der knappesten Ergebnisse der Gürtelgeschichte. Es war genau eine Stimme, die hier den Unterschied gemacht hat. Sondern, also mit 25% den Gürtel zu holen, das gab's bisher sehr, sehr selten. Es haben immer wieder mal Spiele, also es gab ein Spiel, glaube ich, mit 24% und im Juni 2019 hat Anno 1800 den Gürtel mit 22% geholt. Uiuiui. Ja. Aber ansonsten ganz wenige Spiele mit 25% und in dem Jahr gab es tatsächlich auch schon einmal mit Helldivers 2 im Februar. Aber zum Beispiel im Jahr zuvor hat kein einziges Spiel, also war das niedrigste, glaube ich, na doch, waren auch 25% Everspace 2. Also das kommt vielleicht so einmal im Jahr vor. Aber ein gutes Pferd springt knapp, würde ich dazu sagen.
War auf jeden Fall ein etwas heiß umkämpfterer Monat und das scheint sich auch diesen Monat wieder abzubilden, wenn man auf die Liste guckt. Man merkt, dass wir in den heißen Spieleherbst kommen. Es kommen mehr und mehr Releases raus, es kommen mehr und mehr größere Titel raus und die Siegesserie ist gebrochen. Und wir haben einen neuen Champion, hast du schon gesagt, also brauchen wir natürlich auch einen neuen Namen, der dieses Jahr ja aus einer Mixtur aus Gebäcken und Dinosauriern entsteht. Und wir haben geguckt, Tactical Breach Wizards, haben wir nicht genau rausgekriegt, aus welcher Stadt es ist. Es ist zwar von einem der Entwickler, Tom Francis, der zum Beispiel auch Gunpoint gemacht hat. Bei dem haben wir jetzt aber auch nicht rausgefunden, in welcher Stadt er momentan lebt. Wir haben aber rausgefunden, dass er britischer Spielejournalist war und mal für den UK Gaming Dingsbums geschrieben hat. UK Games, ich weiß gerade gar nicht mehr. Also ein britisches Spielemagazin. Deswegen nehmen wir einfach mal stellvertretend London, weil wir es nicht besser rausgefunden haben. Tom Francis, vermutlich aus London und deswegen wird der Kampfname sein Laugenbrezensaurus, wobei wir uns da jetzt noch einigen müssen, die bayerische Brezen oder die schwäbische Brezel?
Die bayerische, ich meine, wir haben Wiesen gerade.
Ja, na gut, das lasse ich gelten. Also ich meine, dann ist es der Laugenbrezensaurus. Sehr gut. Glückwunsch an dieses Spiel, was ich immer noch nicht gespielt habe, aber spätestens jetzt, nach dem Gewinn des wichtigsten Spielepreises der Welt, muss ich ja dann doch mal reinschauen.
Ja, also vor allem du als Fan von rundenbasierenden Spielen solltest das tatsächlich mal probieren. Wie gesagt, mir war es ein bisschen zu puzzelhaft, aber trotzdem ein ganz hervorragendes Spiel. Also und ein verdienter Gürtelträger.
Ich glaube auch, dass mir das sehr gefallen wird. Es hat ganz profane Gründe, dass einfach zu viele andere Spiele rausgekommen sind. Und wenn halt da keine, ich habe halt einen Key angefragt, da kam er nicht, bei anderen Spielen kam er, dann muss ich halt andere Spiele spielen. Das ist halt leider oft so bei dem Job, dass ich dann nicht auch noch privat mir ein Spiel dazu hole, wenn meine Pile of Shame sowieso schon so groß ist. Aber mal gucken, vielleicht irgendwann mal auf dem Steam Deck. Gut, aber dann schauen wir uns ja an, was diesen Monat rausgekommen ist im September und was sich schickt anzutreten gegen diesen neuen Champion, ob es eine einmalige Titelgewinnung wird oder ob die Tactical Breach Wizards so gut im Kampf sind. Ich meine, die sollten ja eigentlich geübt sein, dass sie eben auch in diesem Ring bestehen können. Und da sind ein paar größere Sachen dabei. Eine Sache, auf die wir uns beide gefreut haben, ist Frostpunk 2. Sicherlich einer der Titel, die diesen Monat sicherlich eine gute Chance haben, die komischen Zauberer in die Ecke zu pfeffern.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also ich weiß nicht, wie, hast du das intensiv gespielt, Manu?
Intensiv nicht, nee.
Ich auch nicht so intensiv, aber es hat mir doch sehr gefallen. Also Es hat mir nicht ganz so gut gefallen wie Teil 1.
Ja, das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt. Das könnte ihm selber das Genick brechen, glaube ich, gell, beim Gürtel. Ja.
Genau, also es ist nicht so ein Geniestreich wie Teil 1, aber es ist, finde ich, noch trotzdem ein sehr gutes und kompetentes Aufbauspiel. Waren so mutig und haben nicht gesagt, hey, wir machen einfach Teil 1 nochmal und machen das irgendwie besser, sondern sie haben quasi dieses Thema, also von Frostpunk 1, quasi neu interpretiert. Also man steigt ein 30 Jahre nach den Ereignissen von Frostpunk 1, und wer Frostpunk 1 gespielt hat, der weiß, es geht ja darum, um eine kleine Gemeinschaft, die ums Überleben kämpft und die ungefähr so, weiß ich nicht, ein paar Dutzend Leute hat, die du quasi da auch durch den Schnee warten siehst und so. Und jetzt in Teil 2 ist tatsächlich der Maßstab viel, viel größer. Also plötzlich hat deine Siedlung irgendwie 3000 Leute und du baust nicht nur, weiß ich nicht, hier mal irgendwie eine schöne Kneipe hin oder da mal ein schönes Lager oder irgendwie einen Kohleschacht oder weiß ich nicht was, sondern du baust quasi ganze Distrikte. Und du baust tatsächlich so eine kleine Metropole in diesem ewigen Eis. Damit gehen so ein paar spieltechnische Veränderungen einher. Also es ist nicht mehr so dieses konzentrische Bauen wie in Teil 1. Aber sie haben sich auch noch etwas Zweites genommen, um dieses Spiel sozusagen zu etwas Besonderem zu machen. Nämlich diese Fraktionen spielen eine viel, viel größere Rolle. Also du hast halt die einen, die wollen sich einfach nur anpassen an diese Kälte und sagen, werden irgendwie total wuschig, wenn du sagst, hey, wir verlängern jetzt irgendwie die Schichten in den Fabriken oder sonst irgendwas, weil die stehen so auf harte Arbeit. Und dann gibt's die anderen, die halten das für Ausbeutung. Und dann gibt's andere, die wollen alles mit Technik lösen und scheißen halt auf die Umwelt und so. Also du hast halt irgendwie vier Fraktionen und auch so kleinere Unterfraktionen, und die hauen sich halt in diesem Ratssaal so permanent den Schädel ein. Und das ist tatsächlich super interessant, und das ist auch der Grund, warum mir persönlich das Spiel sehr gefallen hat, weil das mit diesen Fraktionen, da geben sie dem Genre des Aufbauspiels tatsächlich etwas Neues und etwas Besonderes mit.
Absolut. Ja. Ich hab eh auch an dich gedacht, weil ich habe gedacht, das wird dir doch bestimmt total gefallen, weil du doch so Spiele wie Suzerain
total magst. Ja. Genau. Ich liebe sowas. Ist auch schön inszeniert, wie generell dieses Spiel fantastisch inszeniert ist. Es sieht fantastisch aus. Es hat einen fantastischen Sound. Und letztendlich geht's dann darum, sich da halt so ein bisschen durchzulavieren und halt zu gucken, dass man nicht von so einem Aufstand irgendwie dahin gerafft wird. Ja. Und das macht wirklich Spaß. Also es macht wirklich Spaß. Ich finde, es passt total zu dem Szenario. Und ich finde, Frostpunk 2 ist ein mutiges Spiel, weil es eben nicht einfach nur die Formel des ersten Teils wiederholt, sondern eben etwas Eigenständiges wagt durch diesen großen Maßstab und durch diesen Fokus auf die Fraktionen. Und das macht es für mich dann schon zu einem sehr besonderen und sehr guten Spiel.
Ja. Gutes Ding, aber wie gesagt, leider nicht so gut wie Teil 1, aber einfach ein anderes Spiel. Ich bin da voll bei dir. Ich finde es halt geil, dass sie ein anderes Spiel draus gemacht haben, aber trotzdem man diese DNA von Frostpunk spürt und dass es auch klar ist, dass es eine Fortsetzung ist. Es ist aber mechanisch ein anderes Spiel. Finde ich cool, dass sie das so gemacht haben.
Finde ich auch cool. Und ich meine, wenn wir jetzt von schlechter als Frostpunk 1 reden, ich meine, das hat immer noch einen Metascore, Frostpunk 2 von 86, ja. Also da gibt's nicht viele Aufbauspiele, die das hinbekommen, und ich weiß jetzt nicht, was Frostpunk 1 hatte, aber wahrscheinlich, weiß ich nicht, eine 90 oder so oder 89. Also es ist schlechter, aber es ist also schlechter auf sehr hohem Niveau. Ja. Also wer Aufbauspiele mag und wer auch so ein bisschen so ein Fable hat für dieses Szenario, weil das muss man schon sagen, das Szenario ist halt schon geil. Also diese Stadt sieht halt so aus, als würde da irgendwie die Willy Brandt SPD 90% holen. Also es atmet halt alles so diesen Ruhrpott. Also so, da sind halt überall so schwere Rohre und überall dampft es raus. Und du kannst schon so richtig so die Ölflecken und den Kohleruß, den kannst du schon so aus dem Bildschirm rausriechen, ja. Also das ist halt schon sehr, sehr cool. Und ich für mich ist das bisher das beste Aufbauspiel trotzdem des bisherigen Jahrzehnts.
Ganz andere Atmosphäre habe ich in Astrobot erlebt. Also wie du schon gesagt hast, so du bist eher erfroren im Eis und hast den Ruß geschmeckt. Ich wurde eingelullt in Cuteness Overload. Astrobot hat jetzt endlich sein großes eigenes, richtig großes 3D-Adventure bekommen. Astrobot war ja bisher immer so ein bisschen so der Demo-Held der PlayStation. Beim Controller war eben so ein Demo dabei bei der PlayStation, dass man die gespürt hat, was dieser Controller alles kann. Für die PSVR gab es ein Demo-Spielchen, die durchaus auch nicht so klein waren. Also man konnte mit diesem Astrobot Playroom richtig Zeit verbringen und hat auch viel zu entdecken gehabt. Aber jetzt Astrobot für die PlayStation 5 erschienen und ein richtig großes 3D-Plattformer-Game, wie man sich's wünscht. Und es hat so viel Nintendo-Flair. Und ich meine es im ganz positiven Sinne. Also alles reagiert auf dich. Es hat unfassbar viele kreative Kleinigkeiten drin. Es ist ein absolutes Überflieger-Top-Spiel. Also sicherlich werden wir das auch bei den Game of the Year Awards mit Jeff Keighley wiedersehen. Es ist mit Abstand eins der süßesten und gepolischten Spiele, die ich je gesehen habe. Und es ist auch nicht zu süß, also auch nicht zu leicht oder irgendwie zu kindgerecht. Es hat richtig schwere Challenge-Levels auch. Es gibt wahnsinnig viele Secrets, die man entdecken kann. Also ganz, ganz großer Favorit diesen Monat, würde ich sagen. Wobei das bei dem Forum ja immer nicht ganz so klar ist. Natürlich auch die Frage, wie viel haben es wirklich auf der PlayStation? Wie viel haben die PlayStation? Wie viel spielen dieses Spiel? Aber wenn man das gespielt hat, man kann selbst als größter Zyniker der Welt kannst du dich dieser Positivität und dieser Ausstrahlung des Spiels nicht entziehen, wenn du da mal eine Stunde reinspielst. Großartig.
Ja, ich habe nur überwältigende Kritiken gehört. Ja. Also dagegen warst du jetzt fast noch zurückhaltend. Also das ist schon, das muss schon, also ich habe es nicht gespielt, aber das muss schon ein sehr, sehr besonderes Spiel sein. Also ja, ganz toll. Da gibt's Leute, die sagen, dass sie seit Super Mario Galaxies auf der Wii nicht mehr so einen Spaß hatten mit einem Plattformer. Hm. Und das ist schon eine Ansage. Also
absolut. Ja. Und da passt auch der kühne Knappe ganz gut dazu, was sich ein bisschen schwer tut, gegen Astrobot zu bestehen. Aber ich finde, es ist ein unfairer Vergleich. Der kühne Knappe, auch The Plucky Squire im Original, ist ein Spiel, was wir uns beide angeschaut haben. Und das ist halt auch zuckersüß. Also es ist halt fies, im gleichen Monat wie Astrobot rauszukommen. Aber die haben natürlich auch ein ganz anderes Budget. Ich habe schon sehr viel über das Spiel gesprochen, deswegen lasse ich dich mal. Das ist schon auch was Besonderes, finde ich, das Spiel.
Mir hat's nicht gefallen. Also also du sagst, du findest Zucker süß, aber genau das nervt mich. Also ich verstehe nicht, warum wir bei Computerspielen sowas immer abfeiern. Also wir würden doch nie auf die Idee kommen, zu sagen, hey, ich lese heute ein Kinderbuch oder so als Erwachsener oder ich schaue mir jetzt auf Netflix irgendwie und also ich rede jetzt nicht davon, dass man irgendwas mit den Kindern schaut, sondern ich schaue als erwachsener 45-jähriger Mann mir jetzt hier irgendeine Kinderserie an, ja. Oder ich höre jetzt irgendwie Bibi Blocksberg oder was. Also ich, Leute, also mich nervt das, dass wir in dieser Computerspielszene immer so wahnsinnig infantil und kindlich irgendwie sind und an diesem Quatsch erfreuen. Und mich hat das einfach überhaupt nicht angesprochen. Sorry, ich bin 45 Jahre alt, ich spiele Frostpunk 2, ich will hier ernst genommen werden, ich will hier geile britische Bergarbeiterstreiks aus den 70er-Jahre-Vibes haben und nicht so eine Kinderbuch-Scheiße. Also es tut mir wirklich leid. Also warum ist das denn so in Computerspielen, dass er da jeden Bullshit, mit cooler da, Augen so, daherkommt.
Ja, aber was heißt denn, es ist doch so, ich meine, Astrobot und Warhammer 40k, Space Marine 2, also es ist ja genügend Angebot da. Das Schöne ist doch, dass wir diese Bandbreite haben, von Frostpunk bis zu Kühne Knappe.
Ja gut, aber auf Netflix gibt es auch die ganze Bandbreite und trotzdem komme ich nicht auf die Idee, mit den ganzen Kinderkram anzugucken.
Also ja, man muss es ja auch nicht gucken, aber es gibt auch Leute, die irgendwie, keine Ahnung, SpongeBob abfeiern, auch als Erwachsener, das ist doch völlig okay.
Ja, der Kühne Knappe ist toll. Ja, gibt's schon, aber SpongeBob ist vielleicht auch was Besonderes. Und da ist doch Kühne Knappe nicht annähernd auf dem Niveau.
Doch,
also es mag Zeichentrickserien geben, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen ansprechen und wo die halt unterschiedliche Dinge sehen, aber das ist doch bei Kühne Knappe nicht das Ding, das ist doch reines Kinderding.
Nee, der Kühne Knappe ist eine Hommage und eine Liebeserklärung, ein Videospiel, finde ich. Das hat dieses Thema mit diesem Setting, aber es ist halt so cool gemacht mit diesem aus dem 2D, was Zelda-Hommage ist, aus dem Buch rauszuspringen und dann in dieser 3D-Welt zu machen. Die Rätsel sind zu einfach und das Ding ist viel zu linear, aber die Kreativität und die Idee,
die ganze Story, wie das geschrieben ist, das ist für Dreijährige.
Nein, überhaupt nicht. Das hat auch dieses Augenzwinkern mit drin und nimmt sich auch so ein bisschen vierte Wand selbst auf die Schippe. Also mir gefällt das. Ich finde den Humor und den Stil, gerade wie es geschrieben ist, der Zauberer, der da kommt, ist so ein DJ und will, dass du eben einen Special Drink mixt und so. Also mir hat es total gut gefallen von der Erzählung. Auch wie es gemacht ist, total cool mit dem Sprecher und so.
Ich fand es super langweilig. Für mich war es wirklich wie ein Kinderbuch für Dreijährige. Ja. Sorry, kein Bock. Gib mir irgendwas für mein Alter. Wirklich. Ach, nee, danke.
Sehr gut. Okay, dann kann ich dir höchstens anbieten, Warhammer 40k zu spielen, weil das ist, glaube ich, so ein richtig schön auf deiner Skala. Dieses dumm, aber geil ist, glaube ich, genau das Ding. Es sieht halt so ein bisschen aus wie Gears, weil Gears of War natürlich auch ganz klar von Space Marine inspiriert wurde und von Warhammer. Ich bin halt einfach null drin in der Warhammer-Lore, aber ich finde, das Spiel sieht so gut aus. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu spielen, aber ich habe so Bock drauf auf dieses Gemetzel und diese alles wegzubrezeln, was nicht bei drei irgendwie auf den Bäumen ist mit diesen schweren Maschinen. Also ich habe schon lange kein Gears mehr gespielt und das werde ich mir auf jeden Fall in einer stillen Weihnachtsstunde irgendwo geben. Wenn ich die Nase voll habe von Weihnachten, werde ich Warhammer Space Marine 2 spielen.
Ja.
Können wir zu dritt im Koop spielen übrigens, mit dem Alt.
Ja, können wir.
Nicht so dein Ding.
Können wir. Naja, ich bin ja nicht so ein Multiplayer-Mensch. Also wenn, dann Multiplayer tatsächlich.
Nee, ist ja Koop. Ja,
das ja ist ich weiß, aber auch da, das weiß ich nicht, da kann ich nicht meinen eigenen Rhythmus finden, weißt du?
Ja.
Da
ich wollte ja nur eine Alternative bieten zu The Plucky Squire.
Ja, das ist auch eine Alternative. Also da, vielen Dank dafür. Also das ist eine Alternative.
Warum hast du dir nicht ARA History Untold angeschaut? Das stelle ich dir die Frage, bevor du sie mir stellst, weil Civilization 7 ist ja noch eine Weile hin und ARA sieht ja aus, als könnte es zumindest so ein Überbrückungsspiel dahin sein.
Ja, also das ist eine gute Frage. Also ich habe es vor allem deswegen nicht gespielt, weil ich halt Frostpunk 2 gespielt habe und noch ein paar andere Dinge, die leider aber nicht aktuelle Spiele sind. Ich habe leider eine Sega-Fußball-Manager-Sucht entwickelt und es ist alles ein bisschen schwierig jetzt mit anderen Spielen zu konsumieren.
Aber das ist eine gute Überleitung, Fußball.
Ja, dann, aber ich hätte es gerne gespielt, wobei, als ich dann die Tests gelesen habe, war ich mir dann nicht mehr so ganz sicher. Weil dieses Spiel hat etwas, und das ist für mich so ein Showstopper tatsächlich, so ein Dealbreaker. Weil du hast ja so ein bisschen wie bei Millennia dieses Ding, dass du so Warnketten aufbauen kannst und so, was ja vielleicht mal ganz nett ist, aber was wohl total ausartet im Late Game und was wohl mega nervig ist, weil du dann nichts automatisieren kannst und du dann so ein Micromanagement betreiben musst. Und wenn ich eins hasse an diesen ganzen 4X-Spielen, dann ist es Micromanagement. Ja. Ich habe, glaube ich, schon 8000 Mal abgelästert darüber, wie ich immer kotze, wenn ich entscheiden muss, wo die scheiß Oper gebaut werden muss bei jeder Stadt. Ja, ich hasse das, jedes Mal so eine Quatsch-Entscheidung fällen zu müssen, die mich von wichtigeren Dingen abhält. Und für mich ist es kompletter Horror, wenn ich mir jetzt überlege, ich muss dann jedes Mal irgendwelche Warnketten neu machen oder sowas, jede Runde für 30.000 Städte. Keinen Bock drauf. Also das machen halt die Paradox-Spiele immer so viel besser, dass sie dich auf die wirklich wichtigen Entscheidungen hintrimmen und dass du da irgendwelche Dinge irgendwann automatisieren kannst oder deinem Gouverneur übergeben kannst oder keine Ahnung was, so dass sich das Spiel einfach verändert mit der Zeit und einen anderen Schwerpunkt einfach hat. Und das finde ich wirklich so, nee.
Ja,
das soll erstmal irgendwie zwei Patches rein, bis man das automatisieren kann und dann gucke ich es mir gerne an.
Genauso ging es mir auch. Ja. Nach den Tests war ich dann auch ein bisschen, ja, okay, das hat noch Zeit, kann ich noch ein bisschen warten. Ging mir ganz genauso. Aber du hast gerade Fußball angesprochen. EA Sports FC 25 ist jetzt raus, der FIFA-Nachfolger jetzt im zweiten Jahrgang. Kurzfazit, hat sich groß was verändert? Ist irgendwas grundlegend anders oder ist es ein schwaches Update?
Also, das Problem ist, Ich traue mich das gar nicht genau zu beurteilen, weil ich spiele FIFA jedes Mal, wenn es rauskommt, aber ich bin nicht besonders gut darin. Ich bin kein wirklicher Virtuose. Also wer krasser FIFA-Fan ist, den mag immer irgendwas auffallen, ja. Mhm. Und für die machen sie ja eigentlich auch diese Updates. Sie machen sie nicht für Leute wie mich. Und deswegen muss ich sagen, ich sehe da keinen Unterschied, aber vielleicht gibt es die Unterschiede. Und wenn du da draußen jetzt halt krasser FIFA-Profispieler bist und du hörst jetzt diesen Podcast und dann spielst du es und dann siehst du irgendwie das doch, keine Ahnung, du mit dem Vollspann den Ball jetzt beim gleichzeitigen Drücken von 8 verschiedenen Knöpfen jetzt doch irgendwie im Winkel von 7 Grad besser anschneiden kannst, ja, dann mag das so sein. Was mir aufgefallen ist, also erstmal was positiv ist, es gibt ein paar ganz netter neuer Spielmodi, und eins ist tatsächlich ganz nett, das heißt Rush. Mhm. Das ist so 5 gegen 5, aber nicht auf so einem ganz kleinen Feld, sondern so ein mittelkleines Feld. Also es spielt sich jetzt nicht so wie dieses Volta, so super schnell, sondern schon wie normales FIFA. Aber es hat so ein paar Besonderheiten, wie zum Beispiel, du kriegst beim Foul eine blaue Karte und dann musst du für eine Minute raus, so wie beim Eishockey zum Beispiel, ja. Oder es gibt keinen Anstoß, sondern ich glaube, daher kommt auch der Name Rush. Der Ball wird einfach in die Mitte gelegt und dann kommen die Spieler von links und von rechts und wer halt zuerst da ist, der hat halt den Ball oder sowas, ja. Und das ist eigentlich ganz schön für so schnelle Partien, auch schnelle Multiplayer-Partien. Was sehr schade ist, ist, dass dieser Volta-Modus irgendwie, der ist nicht rausgefallen oder vielleicht habe ich ihn auch übersehen. Also ich, keine Ahnung, ich habe es nicht so lange gespielt, aber der schien mir nicht mehr vorhanden zu sein. Den gibt es zwar so als Einzelspielmodi, gibt's das noch alles, aber früher hattest du ja auch bei Volta so ein Ligasystem, also nicht Ligensystem, aber so, du konntest dich da halt hochspielen und so. Das habe ich jetzt auf Anhieb nicht mehr gefunden.
Vielleicht ist der Name von der FIFA irgendwie geschützt oder so, kann ja sein.
Ja, aber eigentlich haben die es selber erfunden und beim letzten FIFA war es ja noch dabei. Also,
okay.
Keine Ahnung, aber.
Also beim letzten EA, meinst du, war es auch schon?
Genau, beim letzten EA, okay. Genau. Deswegen, ja, also es ist halt wieder mal so ein FIFA-Spiel, was eigentlich niemand braucht, außer die Leute, die halt FIFA spielen.
gut. Was auf jeden Fall ein heißer Kandidat ist, kam jetzt just erst vor ein paar Tagen raus, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, das neue Zelda-Spiel, wo man wirklich zum ersten Mal sie selber spielt, nämlich Zelda und nicht Link. Link wird entführt am Anfang und wir spielen dann mit Zelda. Ist ein 2D Legend of Zelda Game, also so 2,5D halt natürlich. Sieht cool aus, hat gute Kritiken auch gekriegt. Ich habe selbst jetzt noch nicht gespielt, weil wir kein Vorabmuster hatten. Habe ich jetzt aber dabei, werde ich jetzt auch auf die nächste Reise mitnehmen und da eintauchen. Das Besondere da ist halt eben, dass man so Echos erzeugen kann. Also wenn du dann halt mal einen Feind gesehen hast, dann kann sie mit dem Zauberstab den Feind generieren und dann kämpft er. Oder du baust dir aus Betten eine Treppe, damit du irgendwo hinkommst. Also soll so ein bisschen puzzliger sein und immer dann die Rätsel-Dungeons quasi auch variabler gestalten. Also so ein bisschen das, was wir von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom erlebt haben, dass man so diese Zelda-Games versucht, mit seiner eigenen Lösungsweg zu brechen, sozusagen. Ist jetzt hier in einem 2D-Zelda drin. Fantastische Kritiken, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das ein Forumsfavorit wird. Wird sicherlich ein paar Stimmen abkriegen. Also ein heißer Kampf zwischen der Sony-Lizenz Astro Bot und der Nintendo-Chef-Lizenz The Legend of Zelda. Genauso gut könnte ich mir aber vorstellen, dass ein weirdes Game wie Star Trucker das Forum begeistern wird. Was ist es? Es ist einfach ein Trucking-Simulator, aber im Weltall. Und das spricht ja auch schon Bände. Also es ist genau das, was man sich vorstellt. Man fährt mit einem riesigen Space-Truck Waren von A nach B, kann irgendwie einen Country-Sender anmachen. Dann muss man irgendwie aus dem Truck aussteigen in der Schwerelosigkeit und irgendwie Sachen reparieren, muss aufpassen, dass man eben nicht vergisst, vorher zu bremsen. Das ist mir passiert und haut der Truck ab. Muss irgendwie Batterien austauschen. Also so Sim-artig, aber schon noch ein bisschen, also nicht arcadig, aber so nicht jetzt Hardcore-Simulation. Aber du musst dann schon auch richtig andocken, kannst verschiedene Aufträge annehmen, hast aber keinen Kampf oder so. Ja, du musst einfach nur Waren transportieren. Kannst dir dann aber halt auch überlegen, nehme ich irgendwie gefährliche Ware, dann musst du halt sicher fahren, sonst geht halt was kaputt, hast Versicherungssumme und solche Geschichten. Also das könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ein Fanliebling wird. Ansonsten sehe ich da wenig richtige Konkurrenz für diese zwei großen Hauptspiele. Aber UFO 50 will ich euch noch ans Herz legen. Das ist ein abartig gutes Spiel. UFO 50 ist eine Spielesammlung von 50 Spielen. So, und das sind 50 Retro-Spiele. Und die Prämisse des Spiels ist, da gibt es ein paar Devs, die haben auf dem Speicher irgendwo alte Module gefunden und haben diese Software quasi wiederhergestellt von einer fiktiven Konsole, die es nicht gab, LX-System. Und haben so getan, wie würde es denn aussehen, wenn wir uns eine Firma ausdenken, UFO Soft, die zwischen 92 und 98 oder sowas, 82 bis 89 Spiele entwickelt hätte. Und wie würde eine Trilogie von einem Spiel aussehen? Das eine kam 83 raus, das andere 2 Jahre später. Und dann haben die wirklich zusammen 50 Spiele entwickelt und das in ein Modul gepackt. Ist das perfekte Steam Deck-Spiel und du hast wie so eine Zeitreise. Und diese Entwickler, das sind zum Beispiel eben der von Mossmouth, also der Spelunky gemacht hat, Derek Yu und noch ein paar andere Indie-Größen, haben da jahrelang dran gearbeitet und es sind so viele Kleinigkeiten drin und du merkst den Spielen wirklich an, auch wie die Grafiken gemacht sind, wie die Farbgebung gemacht ist, wie die Musik klingt, welches Spiel halt im Geiste von 82 ist und wie dann der dritte Teil von diesem Spiel aussieht und wie sie mit verschiedenen Sachen experimentieren. Unfassbar cooles Ding, haben sich auf 2 Button beschränkt. Großartiges Ding. Haben wir eine eigene Insert Moin-Folge auch zu gemacht, wo wir eine halbe Stunde lang nur abschwärmen über dieses Spiel. Hat 90er Wertung überall gekriegt. Man muss ein bisschen was so für diese Retro-Ästhetik übrig haben, aber ich mag eigentlich so Retro-Spiele nicht so gerne, aber das ist halt so als Gesamtprojekt, als Gesamtkunstwerk so einzigartig, dass ich das unbedingt hier auch nochmal erwähnen wollte, weil das ist, wenn man Videospiele liebt, kommt man da eigentlich nicht dran vorbei. Da muss man zumindest mal reingucken. Irres Ding.
Ja, tolle Idee.
Ja.
Also richtig, richtig tolle Idee.
Ja. Dann hat uns das Forum noch darauf hingewiesen, Satisfactory 1.0 war noch nicht im Gürtel. Deswegen hier die Erwähnung, dass das jetzt auch fertig ist. Also das hat jetzt auf jeden Fall Kampfgewicht mit der 1.0. Mechabellum und Ballandro waren schon mal hier im Gürtel. Deswegen können die nicht teilnehmen. Ballandro bin ich jetzt auch total in die Sucht verfallen. Da ist jetzt die iOS-Version rausgekommen und seitdem mache ich auch fast nichts anderes mehr. Aber hatten wir schon im Gürtel und Mechabellum hatten wir auch schon hier im Gürtel. Deswegen fallen die leider raus. Aber wir haben noch ganz viele andere Spiele, ganz viele andere Titel. Die volle Liste findet ihr wie immer auf community.wasted.de und dann könnt ihr entscheiden, ob die Wizards den Titel verteidigen oder ob ein anderes Spiel sich den Titel holt.
Genau. Was erwartet uns denn nächsten Monat?
Größere Sachen auf jeden Fall sind auch wieder mit dabei. Sowas Kleines, so ein kleines Indie-Spiel wie Call of Duty Black Ops 6. Weiß nicht, ob das so überhaupt Erwähnung findet.
Nächste. Ja, für Christian Alt findet das Erwähnung.
Der dann wieder irgendwas von einer dampfenden Tüte Scheiße redet und er trotzdem spielt. Ich erinnere mich an letztes Jahr. Genau, aber Black Ops 6 definitiv wahrscheinlich einer der größten Sachen. Ein neues Life is Strange, da freue ich mich drauf. Double Exposure.
Das neue Dragon Age kommt.
Das neue Dragon Age The Veilguard ist für Oktober. Ja doch, das war ja das Einzige, was jetzt nicht verschoben wurde. Genau, die anderen wurden ja alle verschoben. Und das kommt jetzt ja noch. Also das About ist in Februar gerutscht. Und das andere Rollenspiel auch, Kingdom Come Deliverance, ist auch verrutscht. Deswegen hat Dragon Age jetzt freie Bahn im Oktober. Für Fans Silent Hill Remake müssen wir mal gucken, ob wir das zulassen oder nicht. Könnte sein, dass Blooper Team da natürlich ein komplett neues Spiel draus machen, aber ich denke mal nicht. Diablo 4 kriegt ein DLC, ist auch nicht relevant. Aber ansonsten kommen so ein paar MMOs raus. Also ich glaube, die größten, wichtigsten Titel sind jetzt im August und September erschienen. Und im November kommt dann, glaube ich, noch Indiana Jones. Aber ich glaube, wenn sich jetzt irgendwas, was sich im September einen Titel holt, könnte es gut ins Jahresende schaffen. Das ist ja, haben wir ja oft schon hier gesehen, dass man dann so traditionell den Gürtel dann auch sich leichter sichern kann, wenn man im August, September sich was holt.
So ist es. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in einem Monat.
Genau.
Bis dann. Tschüss. Ciao.